Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus, Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie verwundbar ist doch das Leben. Mit jedem Menschen, den wir lieben, wächst noch die Angriffsmacht des Schicksals. Wie weh das tut, wenn man jemand lassen muss, den man geliebt hat. Was wollen wir eigentlich hoffen angesichts der Wunden, die das Leben schlägt, Leid und Tod mit sich bringen? Dass wir und die, die wir lieben, unverletzt und unversehrt durch unser Dasein kommen, angesichts der Wucht des Leids, ist ein solcher Wunsch nur allzu verständlich. Aber was hoffen wir dann für die anderen, die dieses Glück nicht haben? Was hoffen wir für die Toten? Zählen wir nur die Opfer? In den Zeitungen, in den Kriegsberichterstattungen? Oder hoffen wir etwas für sie? Unter uns sind, Pater Batlok hat es gesagt, Angehörige des Fährunglücks, das heute vor neun Jahren in Südkorea war. So viele Kinder, junge Menschen, die da ihr Leben verloren haben. Was hoffen wir? Der Tod kann ein so bitteres Los sein, dass er einem die ganze Freude am Leben vergiften will. Man stirbt nicht selbst daran, aber durch die Erfahrung ist man doch wie tot. Und wir hätten gar kein Mittel gegen den Tod, weil wir ja aus eigener Kraft nichts vermögen. All unsere Wünsche für die Toten, die wir dann aussprechen an den Gräbern, sie sind gut, sie sind vielleicht tapfer und in einem gewissen Sinne fromm. Und vielleicht helfen sie uns bis zu einem gewissen Grad, aber helfen sie den Toten? Vermögen sie denn etwas gegen den Tod? Gegen den Tod vermag niemand etwas, es sei denn Gott selbst. Und darum ist die Auferweckung Jesu Christi so entscheidend für unsere Hoffnung. Weil er auferweckt wurde, geschieht, dass Gott in seinem großen Erbarmen, ich hole das aus der zweiten Lesung heraus, unser Leben neu gezeugt wird zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, ich glaube, und einmal will ich sehen, und Jesus preist die selig, die glauben, die noch glauben. Einmal will ich sehen, wie er diejenigen heraufführt, von denen wir dachten, sie seien der Unterwelt preisgegeben, sie seien die Verlierer der Geschichte, ins Vergessen gerutscht, die vom Schicksal Getroffenen, und das letzte Wort hätte über sie der Tod gesprochen. Im Petrusbrief steht diese kühne Hoffnung, dass es für die Toten zu einem unzerstörbaren und unvergänglichen Erbe geht, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Geht es zuerst um sie, geht es auch einmal um uns. Ganz kurz, wir erben den Himmel. Doch das Bild vom Leben sieht für viele anders aus, irgendwie verkürzt, als, um es mal im Bild zu sagen, als Ende dieser Raum, in dem sie sitzen, mit dem Kreuz. Und hier wäre eine Wand und sie wäre hochgezogen und es wäre gar nicht durch sie hindurchzuschauen. Alles Leben zerschellte an dieser Wand. Das Letzte, was wir sehen, wäre das Kreuz. Thomas muss es genauso erlebt haben. Das Letzte, was er sah und er erwartete darüber nichts mehr hinaus, war der Tod des Herrn. Das Kreuz als Ausdruck des Endes und auch der Ungleichheit und des Unrechts, das in vielem liegt, was endet und wie es endet. Und wir müssten sagen, so ist das Leben, hier ist Schluss. Freunde, mehr haben wir auch nicht zu erwarten. Abpfiff. Die Niederlage ist besiegelt. Aber wenn es so wäre, revoltierte da nicht auch etwas in uns? Der Rana-Schüler Johann Baptist Metz hat einmal davon gesprochen, dass es doch eine Revolution geben müsste. Wir denken die geschichtlich immer nur nach vorne als Verbesserung der Situation für die Lebenden. Aber Gott sagt, er denkt sie nach hinten, er meint die Toten. Er denkt bei Revolution an ihr so zu Unrecht verkürztes Leben. Wir geben ihnen vielleicht Mahn- oder Denkmäler, aber er könnte sie tatsächlich erreichen. Er kann sie nicht vergessen. Er kann ihnen ein Leben geben, das wir ihnen nicht bieten können. Man mag das ja nun glauben oder nicht, aber wenn wir so ein Wort wie Gerechtigkeit für alle in den Mund nehmen, wenn wir von einem Sinn des Daseins sprechen und wenn wir das Glück der Lebenden suchen wollen, dann hat das alles doch nur dann ein volles Recht, wenn wir auch die einbeziehen, die dieses Glück nicht hatten und die doch leben sollten. Und genauso ins Dasein gerufen waren wie wir selbst, dann muss das doch auch für die Gefallenen gelten und die Verunglückten, die an Hunger und Seuchen Sterbenden. Es muss uns um jedes Dasein gehen, wenn wir so große Worte in den Mund nehmen wie Sinn des Lebens, Lauf der Geschichte oder Gott. Es geht uns, so verstehen wir uns doch als Christen, um Liebe, und wir können nicht die aus dieser Liebe fallen lassen, die nicht mehr unter uns sind, weil ein schreckliches Unglück sie genommen hat. So stellt sich die Frage, was der Tod nun ist. Ist er so eine Wand, an der alles Leben zerschellt? Oder ist er etwas Durchlässiges, ein Tor vielleicht? Bei der Antwort kommt es nicht auf uns an, sondern es kommt ganz allein auf Gott an. Thomas hatte der Tod Jesu so zurückgenommen, doch ganz aufgegeben hatte er nicht. Er ließ sich überreden, noch einmal zu kommen. Und er darf die tödlichen Wunden berühren. Da fällt die ganze Trauer in ihm wie eine Wand zusammen. Wand wird Tor. Kreuz ist nicht Ende, sondern Mitte. Das ist ja hier sozusagen in diesem Kirchenraum dargestellt, das Kreuz in der Mitte. Dahinter öffnet Gott uns einen Raum. Es kommt einmal der Tag, wo wir selber sterben. Das kann man weit von sich schieben, aber wir wissen nichts darüber. Und dann, bildlich gesprochen, könnten wir sagen, gehen wir hier die Stufen hinauf, unter dem Todeszeichen hindurch, das wie eine Klinke ist, in diesen Raum, den Gott uns eröffnet. Und wir sind an diesem Tisch versammelt, die Lebenden und diejenigen, die vorher gestorben sind und die für Gott immer die Lebenden waren. Und wir begreifen dann vielleicht selbst, dass es vor Gott nur das eine Leben gibt. Schon hier war er die Mitte und der Grund allen Lebens und des Friedens, den er den Jüngern wünscht. In ihm ist Vergebung, in ihm ist Wiedersehen. In ihm ist seine Freude an uns Menschen ganz zu unserer Freude geworden. Und sie besteht darin, diese Freude besteht darin, dass er das selig, dass er den Menschen Zeit seines Lebens zugesagt hat, dass er es wahr macht. Und wenn das unser Glaube ist, dann könnte es so sein, wie es einmal einer in unserem Bibelkreis gesagt hat, ja, wenn das wahr ist, wenn das wirklich wahr ist, dann könnte man ja heulen vor Freude. Ja, wenn es nur tief genug in uns eindringt, dieser Gedanke, niemand ist verloren. Wir dürfen glauben, dass wir viel mehr geliebt sind, als wir denken. Noch weinen wir, aber einmal, wie er gesagt hat, werden die, die weinen, lachen. Sogar das, Schwestern und Brüder. Und er, der das gesagt hat, wusste, wovon er sprach.